Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir haben Mittwoch, den 18. Februar 2026. Rollt sich vor unseren Augen schon der nächste Medienskandal aus? Im Heute-Journal des ZDF warnte Dunja Hayali neulich vor KI-Fakes und zeigt dann ausgerechnet Bilder, die offenbar selbst aus OpenAI stammen. Ein technischer Fehler, sagt der Sender, eine Schutzbehauptung, sagen Kritiker. Wie konnte das passieren und was bedeutet das für die Glaubwürdigkeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Darüber spreche ich mit dem Journalisten Peter Welchering. Dann werfen wir einen Blick auf die Klimapolitik. Die USA steigen wieder aus dem Pariser Klimaabkommen aus, Präsident Trump kippt die Endangerment Finding. Währenddessen verpflichtet das Bundesverwaltungsgericht die Bundesregierung zur Nachbesserung ihres Klimaschutzprogrammes nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe. Hüben wie drüben, völlig unterschiedliche Wege. Meine Fragen dazu gehen heute an Dr. Axel Robert Göring, Molekularbiologe und Mitarbeiter des Europäischen Instituts für Klima und Energie in Jena. Und Blamage für die NATO nach dem Manöver Hedgehog 2025 in Estland. 10 ukrainische Soldaten sollen mit Drohnen 2 NATO-Bataillone ausgeschaltet haben. Ist das ein Alarmzeichen oder eine Lehrstunde? Darüber spreche ich mit Oberst AD Richard Drechsel, langjähriger Vorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes. Und zum Schluss hören Sie den Kommentar des Tages von Thomas Hartung. Er spricht über eine Klassenreise in die USA, die aus Angst vor Grenzbeamten gescheitert ist. Ich bin Gernot Danowski. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Es geht um Bilder, die Millionen gesehen haben. Es geht um Tränen, um Angst und um ein kleines Mädchen mit Zöpfen. Und es geht um einen öffentlich-rechtlichen Sender, der sich Transparenz und journalistische Sorgfalt auf die Fahnen geschrieben hat und anderen oft genug das Verbreiten von Fake News unterstellt. Im Heute-Journal des ZDF moderierte Dunja Hayali einen Beitrag über Abschiebungen in den USA an, mit einem ausdrücklichen Hinweis auf KI-Fakes im Netz. Aber genau in diesem Beitrag tauchten dann Bilder auf, die sich später als KI-generiert herausgestellt haben, versehen mit dem Wasserzeichen eines OpenAI-Tools. Das ZDF spricht von einem technischen Fehler bei der Kennzeichnung. Was ist da passiert? Wie konnte sowas durchrutschen? Und warum ist dieser Fall mehr als nur eine Panne? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Peter Welchering. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Zunächst lassen Sie uns das ein bisschen aufdröseln, was passiert ist. Nüchtern erklärt, was genau ist im Heute-Journal gelaufen?
Ja, ein Beitrag, in dem über Praktiken der entsprechenden Polizeieinheit, Eistruppe, wie sie gegen Kinder vorgeht, berichtet wird. Und in diesem Beitrag ist eben ein Videoschnipsel verwendet worden, der sehr klar das Wasserzeichen Sora, also das ist ein KI-Tool von OpenAI, trug. Das heißt, auf diese Weise konnte jeder, der diesen Beitrag gesehen hat, auch sofort erkennen, wir haben es hier mit einem KI-generierten Video zu tun. Und das in einer Nachrichtensendung. In einer Nachrichtensendung, in der das Video eben ein missbräuchliches Verhalten von Polizisten eben dieser Eistruppen belegen sollte. Und das ist natürlich problematisch.
Welche Bilder waren da genau betroffen und warum waren sie journalistisch so zentral für die Wirkung dieses gesamten Beitrags?
Ja, weil da ein kleines Mädchen, man muss es schon sagen, mehr oder weniger misshandelt wurde. Und das prägt sich natürlich ein. Das sind Bilder, die wird man so schnell nicht wieder los als Zuschauer. Und das ist eben als Beleg sozusagen verwendet worden, mit welcher Brutalität diese Eiskräfte da jetzt vorgehen und was die da so anstellen. Wenn es solche Bilder gibt, wenn die wirklich aufgenommen werden, dann muss man sie zeigen, dann muss man den Skandal deutlich machen, dann muss man darüber diskutieren, dann müssen auch beispielsweise Bundesregierung und andere tätig werden und etwa mit dem Weißen Haus drüber reden. Aber wenn so etwas eben KI erzeugt gesendet wird, dann ist das journalistisch gesehen hochproblematisch, dann haben wir es zumindest mit sehr, sehr harten Verletzungen der journalistischen Sorgfaltspflicht zu tun. Das würde voraussetzen, die Betroffenen haben es nicht gemerkt. Das kann ich eigentlich für nicht sehr wahrscheinlich halten, weil dieses Sora-Wasserzeichen ist so deutlich zu sehen. Wenn man das übersehen will, kann man es übersehen, aber einfach es nicht wahrzunehmen, also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Insofern haben wir es vermutlich damit zu tun, wenn man dieses Sora-Wasserzeichen eben hat, dass hier dann offensichtlich gesinnungsjournalistisch gearbeitet wurde und somit Material eben einfach gesendet wurde, das eben sehr schön zur Tendenz des Beitrages passt.
Aber was sagt dieser Vorgang auch über die Kontrollmechanismen in großen Redaktionen aus? Sie sagen, das kann einem gar nicht nicht auffallen, ja? Also das muss ja auch irgendwie abgenommen werden.
Ja, für die Abnahme sind die Chefs vom Dienst zuständig. Natürlich gab es einen Chef vom Dienst, der es abgenommen hat. Aber die Moderatorin sollte man auch nicht außen vor lassen, denn die Moderatorin hat natürlich schon die Pflicht, sich die Beiträge vorher anzuschauen. Wie soll sie sonst ihre Moderationen schreiben und dann auch halten? Sie kann ja keine Beiträge anmoderieren, die sie nicht kennt, ne? Und da hätte es auch der Moderatorin auffallen müssen. Und bei Dunja Jali haben wir ja des Öfteren erlebt, dass sie durchaus für eine Art aktivistischen Journalismus eintritt. Und ich glaube, das ist das Problem, das dahinter steckt. Journalisten dürfen keine Aktivisten sein. Es kann keinen aktivistischen Journalismus geben. Es kann nur einen Journalismus geben, der der Wahrhaftigkeit verpflichtet ist. Ein Journalismus, der sich am Objektivitätsideal orientiert und der die Leute eben auch sachgerecht und wahrheitsgetreu informiert.
Wie ist das Ganze eigentlich entdeckt worden? Waren das aufmerksame Zuschauer, Medienjournalisten oder technische Experten?
Nee, nicht mal technische Experten. Es waren aufmerksame Zuschauer und das Ganze ist dann in den sozialen Medien diskutiert worden. Ich muss übrigens gestehen, auch da bin ich erst darauf aufmerksam geworden, weil ich das Heute-Journal seit längerer Zeit eben nur noch schaue, wenn ich mal für eine Lehrveranstaltung das brauche und irgendwelche Beispiele suche oder wenn ich, wie in diesem Fall, eben darauf aufmerksam gemacht werde. Als ich das dann gesehen habe, war auch sofort klar, aha, hier gibt es dieses Sora-Wasserzeichen, alles klar. Insofern eben meine große Verwunderung, dass das dann im ZDF und in der Heute-Redaktion niemand gemerkt haben will, weil da gibt es ja die Autoren des Beitrags, da gibt es einen abnehmenden Redakteur, da gibt es die Moderatorin, da gibt es auch noch Leute in der Regie. Und beim ZDF haben wir es genau da mit ziemlicher Verantwortungsdiffusion zu tun. Also da will dann anschließend, wenn sowas rauskommt, das haben wir in der Vergangenheit ja öfter erlebt, eigentlich niemand verantwortlich sein. Das waren dann immer irgendwelche Missgeschicke, technische Pannen, dumme Fehler. Wir hatten das 2022 schon mal mit einem Bild. Damals wurden Kühltürme von Kraftwerken gezeigt. Und aus diesen Kühltürmen da stieg so richtig schwarzer Rauch, so ganz übel schwarz. Und da wollte man natürlich etwas erzeugen mit diesem Bild, dass nämlich aus Kraftwerken ganz furchtbare Dinge kommen. Da haben dann allerdings damals tatsächlich Experten nachgeschaut und herausbekommen, dieses Bild wurde manipuliert. Und das ZDF hat sich dann entschuldigt, ja, da ist uns ein entsprechender Balken etwas verrutscht und deshalb waren dann die eigentlich weißen Rauchwolken schwarz. Tut uns leid. Und auch da war es schon eine lächerliche und wirklich dumme Entschuldigung, die vorgetragen wurde. Da kann nicht einfach sowas verrutschen.
Wenn eine Redaktion keine echten Bilder nun mal hat für eine behauptete Szene, darf sie die dann künstlich erzeugen, um die Aussage zu illustrieren, Ihrer Meinung nach? Also um das zu untermauern?
Ja, das ist eine spannende Frage. Nachrichtenredaktionen dürfen sowas nicht, nein. Es gibt eine Ausnahme, wenn ich nachrichtlich über Videofakes, über KI-Fakes berichte, dann darf ich natürlich, muss ich natürlich auch einen KI-Fake, einen Videofake zeigen. Aber das ist, glaube ich, die einzige Situation, in der in einem Nachrichtenjournal ein solcher KI-Fake, ein solches KI-generiertes Video gezeigt werden darf. Ansonsten sehe ich da keine Möglichkeit, in einer Nachrichtensendung was zu zeigen. Worüber man nochmal nachdenken kann, beispielsweise, wenn ich die Wettervorhersage anmoderiere und sage, jetzt kommen wir also zum Wetter und ich brauche ein Hintergrundbild. Ob ich da wirklich den blauen Himmel dann abfotografiere oder ob ich dann ein KI-Bild blauen Himmel einfach generieren lasse, das wäre mir in dem Fall egal. Aber Entschuldigung dann, die Wettervorhersage selbst, die muss wieder real sein, die muss realistische Bilder haben und die muss eben auch KI-frei sein.
Sie haben ja selber schon die Rolle von Dunja Hayali angesprochen, die eigentlich mindestens mal in diesen Beitrag vorher reingeschaut haben sollte, weil sie die ja auch selber anmoderieren muss. Sie hat dann selbst vor KI-Fakes gewarnt und direkt danach wurden diese Bilder gezeigt. Inwieweit fällt das sonst noch auf Sie zurück? Also ist da schon von Aktionismus oder von Aktivismus, kann man da schon davon sprechen?
Also das ist für mich eine gesinnungsjournalistische Haltung, die dahinter steht, die sich bei Frau Ayali ja schon durchaus öfter gezeigt hat. Ich erinnere nur an ihre Zwischenmoderation in Sachen Charlie Kirk, als der ermordet wurde. Da hat sie, nachdem ein allgemeiner Beitrag aus den USA kam, einen zweiten Beitrag anmoderiert und dabei eben nicht wie im ersten Beitrag, der noch thematisch einordnend war, zwar auch schon die Vokabel extremistisch benutzte, aber in dieser zweiten Anmoderation hat sie dann tatsächlich politisch wertend und zwar richtig deftig moderiert. Und das darf eigentlich in solch einer Nachrichtensendung auch nicht passieren. Und insofern sehe ich da einen Handlungszusammenhang bei ihr. Übrigens ist es sehr interessant, wie dieser Handlungszusammenhang auch von öffentlich-rechtlichen Kollegen gerade diskutiert wird. Ich habe das Ganze mit reingenommen in einen Vortrag für den Bund der Rundfunkbeitragszahler und habe auf Twitter veröffentlicht die Folie dazu. Und in dieser Folie steht: Wenn es denn aus ideologischen Gründen sein muss, verwendet die Heute-Redaktion dann auch mal KI-Material und tut so, als handele es sich um realistisches Videomaterial. Daraufhin kamen Reaktionen beispielsweise von Jan Palokat vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Immerhin, der ist der Führungskraft, der Mann, der da eine Grenze zur Strafbarkeit sah. Also da sollen auch solche Diskussionen schon mit solchen Ankündigungen verhindert werden, weil man tatsächlich glaubt, dass Leute sich dann durch so etwas einschüchtern lassen. Und das ist natürlich eine Entwicklung im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die darf so nicht stattfinden. Da müssen wir ganz klar sagen, stopp, Freunde, das geht so nicht.
Weil Sie die Führungsebene gerade schon angesprochen haben, trägt ein Intendant zum Beispiel bei solchen Angelegenheiten auch politische und publizistische Mitverantwortung, zumindest so im Nachhinein, was die weitere Behandlung dieses Falls angeht?
Der Intendant trägt die volle Verantwortung. Und da haben wir ja bei Norbert Himmler gesehen, dass er diese volle Verantwortung in der Vergangenheit nicht wahrgenommen hat. Er lässt einen Herrn Böhmermann weitermachen, obschon da wirklich viele Fehler nachgewiesen wurden. Er lässt Fehler, wie sie massenhaft, wirklich massenhaft im Heute-Journal und in Heute vorkommen, einfach weiter geschehen. Da passiert nichts. Er kümmert sich einfach nicht darum, wenn auch einseitig berichtet wird. Diese Einseitigkeit lässt er laufen. Das macht er im Wesentlichen, weil er den Fernsehrat hinter sich weiß. Und das ist eben ein Problem. Im Fernsehrat haben wir tatsächlich im Augenblick im roten wie im schwarzen Freundeskreis eine Mehrheit für Herrn Himmler noch. Ob die sich so halten wird, immerhin steht ja seine Wiederwahl im März an, wird sehr spannend zu beobachten sein. Das wird auch daran liegen, wie sich jetzt CDU und SPD, weil die besetzen ja den schwarzen und roten Freundeskreis, in dieser Frage positionieren und ob sie tatsächlich dann auch endlich Konsequenzen fordern. Nathanael Liminski, der auch im Fernsehrat sitzt, Staatssekretär eben in Nordrhein-Westfalen, da in der Staatskanzlei, Chef der Staatskanzlei sogar. Nathanael Liminski jedenfalls, der hat sehr deutlich darauf hingewiesen, dass er hier sowas Ähnliches wie eine Täuschung sieht. Wenn er das durchhält, also Liminski hat auch in der Vergangenheit schon mal markige Worte gegenüber dem ZDF gefunden, hat sich dann aber sehr schnell besänftigen lassen. Aber wenn er das durchzieht, dann könnte hier auch die Wiederwahl von Herrn Himmler durch eine solche Aktion gefährdet sein.
Viele haben die Empfindung, dass gerade die Art und Weise, wie das ZDF über manche Dinge berichtet, eben doch eher aus der links-grünen Ecke kommt. Könnten Sie für uns vielleicht doch nochmal darstellen, wer denn in den ganzen Gremien eigentlich den Haupteinfluss beim ZDF hat? Ist das nicht doch tatsächlich eher schwarz bzw. eher CDU beeinflusst?
Nee, die CDU hat da nach wie vor einen großen Einfluss. Allerdings der sogenannte Einfluss der Merkelianer, die dann auch durchaus für Koalitionen und Zusammenarbeit mit den Grünen offen sind, der ist da sehr groß. Und der macht sich vor allen Dingen im Fernsehrat, im Schwarzen Freundeskreis sehr stark bemerkbar. Ja, dann muss man sagen, was das Verfassungsgericht mal im ZDF aufgetragen hat, nämlich tatsächlich den Einfluss von Politikern, von Verwaltungschefs, von Regierungschefs zu verringern, dieser Auftrag ist überhaupt nicht umgesetzt worden. Im Gegenteil, der wurde unterlaufen. Ich gebe da immer sehr gerne das Beispiel der Spitze des Fernsehrates, Gerda Hasselfeld, sitzt da für die Wohlfahrtsverbände, ist aber als ehemalige CSU-Ministerin auch wohl bekannt, also klare Parteizuordnung. Oder beispielsweise Katrin Krömer sitzt da für die Journalistengewerkschaft DJV, der hat sie dahin geschickt, war aber bis März 2025 Büroleiterin eines SPD-Bundestagsabgeordneten. Und wenn in dieser Weise im ZDF Schwarz-Rot den Fernsehrat dominiert, dann ist ja klar, dass da keine kritische Berichterstattung stattfinden kann. Und was eben tatsächlich dann Heute Journal und andere angeht, die sind vom Habitus her natürlich nicht anders wie im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn ich mir da die Journalismusbefragung 2024 der TU Dortmund anschaue, dann ergibt sich da eben nach der tatsächlichen Parteienpräferenz eine sehr klare Präferenz für Linksgrün.
Wenn es bei der Erklärung technischer Fehler jetzt am Ende bleibt, ohne personelle oder strukturelle Konsequenzen, was bedeutet das dann, auch so als Zeichen, für die Glaubwürdigkeit von internen Kontrollmechanismen, die man ja auch versprochen hat?
Dann ist die Glaubwürdigkeit dahin, die ist so schon ziemlich angeknabbert. Und dann muss man deutlich sagen, dann hilft es nur noch, den Laden dicht zu machen und unter Umständen neu aufzubauen. Weil ich denke, wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber einen anderen, also dieser 9-Milliarden-Konzern, der bringt das nicht mehr. Wenn tatsächlich jetzt keine ernsthaften personellen Konsequenzen stattfindet, dann glaube ich, verspielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk das letzte Stück Reputation, das er noch hat.
Und zum Schluss, ist dieser Fall ein Einzelfall oder ist er bei all dem, was auch in Sachen KI und so weiter um uns herum passiert, auch nur ein Vorbote davon, dass KI uns auch im öffentlich-rechtlichen Journalismus noch häufiger begegnen wird, möglicherweise auch in diesem falsch verwendeten Kontext?
Ich denke ja, aber das hat auch damit zu tun, dass gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich über KI-Tools, über die Funktionsweise von großen Sprachmodellen, über die Funktionsweise von beispielsweise Vektorisierung und ähnlichen Techniken völliges Unwissen herrscht. Und wenn man nicht weiß, wie künstliche Intelligenz funktioniert, wie KI-Tools funktionieren, wenn man nicht weiß, wie beispielsweise Bilder dort generiert werden, dann kann man sie natürlich auch schlechter nur erkennen, weil man dann auch mit den entsprechenden Detektionstools, also Analysetools, nicht richtig umgehen kann. Und diese Situation haben wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da haben wir eine weitgehende Unkenntnis in Sachen KI und die wird sich bitter rächen.
Bilder schaffen Wirklichkeit, besonders in den Nachrichten, aber sie können auch in die Irre führen, wenn sie künstlich erzeugt werden. Und über die Art, wie das ZDF damit umgegangen ist, wird sicherlich noch zu sprechen sein. Herr Welchering, vielen Dank für Ihre Einordnung.
Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Die USA steigen erneut aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Präsident Trump hebt die sogenannte Endangerment Finding der amerikanischen Umweltbehörde auf, also die rechtliche Grundlage dafür, dass CO2 als Gefahr für Mensch und Umwelt gilt. In Deutschland passiert das Gegenteil. Das Bundesverwaltungsgericht verpflichtet die Bundesregierung zur Nachbesserung ihres Klimaschutzprogrammes. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe. Zuvor hatte bereits das Bundesverfassungsgericht strengere Klimavorgaben eingefordert. Während die USA Regulierung abbauen, wird Klimaschutz in Deutschland zur einklagbaren Staatsaufgabe. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Axel Robert Göring, Molekularbiologe und Mitarbeiter des Europäischen Instituts für Klima und Energie in Jena. Schönen guten Tag, hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Herr Dr. Göring, welche konkreten wirtschaftlichen Effekte hatte denn der erste Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen 2017 tatsächlich? Also, gemessen mal am Wachstum, Energiepreisen und Industrieentwicklung.
Die Regierung unter Barack Obama hat ja CO2 als Luftschadstoff definiert, so ähnlich wie irgendwelche Abgase vom Diesel-Lkw. Und das hatte dann gewisse Regulierungen der amerikanischen Umweltbehörde EPA zur Folge. Und das betraf dann natürlich weite Teile des Energie- und des Verkehrssektors. Unter anderem dann hatte das zur Folge, dass dann die Elektroautos auch sehr stark gefördert wurden, was interessanterweise ausgerechnet die Firma Tesla von Elon Musk in ungeahnte wirtschaftliche Höhen getrieben hat. Viele sprechen da von Klimasozialismus, manche sagen Planwirtschaft. Wenn man es mit weniger Emotionen ausdrücken will, könnte man hier von einer gelenkten Wirtschaft sprechen. Also bezieht sich jetzt nicht nur auf das Pariser Klimaschutzabkommen, sondern auch auf andere Regelungen, wie das Endangerment Finding von Barack Obama.
Trump hebt dieses Endangerment Finding auf. Bitte erklären Sie, was genau damit wegfällt und welche Bedeutung das hat.
Naja, Barack Obama hat 2009 das CO2 zum Schadstoff erklären wollen. Über die Parlamente ging aber nicht, weil das wäre nur über die gesamte USA möglich gewesen. Die roten Bundesstaaten, die Farben sind in den USA ja vertauscht, rot heißt konservativ, hätten da nicht mitgemacht. Und deswegen hat es dann per Erlass, wie man das bei uns bezeichnen würde, einfach so per Ordre de Mufti durchgesetzt. Trump hat jetzt angekündigt, letztes Jahr bereits im März, dass er das rückgängig machen wird. Viele dachten, das wäre dann schon rückgängig gemacht worden. Nein, bei einer Ankündigung in den USA gibt es ja die Checks and Balances. Juristische Verfahren dauern länger. Erst jetzt hat Donald Trump tatsächlich mit dem neuen Chef der Umweltbehörde EPA, Lisel, den tatsächlich dieses Endangerment Finding, also die Definition von CO2 als Schadstoff, rückgängig gemacht. Einige sehen darin sogar positive Folgen für das Klima, weil dadurch gewisse Industrien gestärkt werden, die letztlich weniger CO2 ausstoßen. Es ist paradox, aber wir kennen das ja aus Deutschland mit Waldabholzung. Also Klimaschutz ist in der Regel Umweltzerstörung.
Jetzt wollen wir auch mal auf die rechtliche Komponente in den USA eingehen. Welche juristischen Konflikte entstehen in den USA, wenn die zentrale Rechtsgrundlage für CO2-Regulierung dann wegfällt jetzt in Zukunft? Also wird es da Streit geben? Wird da geklagt?
Es wird natürlich jetzt mit einer Klagewelle gerechnet. Ich meine, wir kennen das ja aus den USA. Da gibt es ja Fälle, wenn jemand da aus dem Fenster springt, dann wird das Hotel verklagt. Oder wenn der Fallschirm beim Gleitschirmspringen da irgendwie eine Macke hat, dann wird die Firma verklagt, auch wenn das dann ein Bedienungsfehler war. Und so wird das dann natürlich jetzt auch bei der grün gefütterten Industrie in den USA laufen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Tesla da klagt, obwohl Elon Musk und Donald Trump ja mal eng verbunden waren. Also es wird mit einer Klagewelle gerechnet. Die Frage ist, ob das Erfolg haben wird oder einfach nur sehr viel Geld für Juristen verschafft und dann letztlich ohne Folgen bleibt. Also solange Donald Trump bzw. sein vermutlicher Nachfolger Rubio oder jemand anders dann im Amt ist, wird das keine allzu großen Folgen haben. Also die Wirtschaft wird von ihren Umweltfesseln, Klimafesseln befreit in den USA.
Ganz anders sieht das natürlich in Deutschland aus. Und auch da steht Klimapolitik mehr oder weniger vor Gericht oder wird vor Gericht verhandelt. Das Bundesverwaltungsgericht verlangt eine Nachbesserung des Klimaschutzprogramms. Welche politische Signalwirkung geht denn davon aus, wenn Gerichte ganz konkrete Maßnahmen einfordern?
Naja, so konkret war es ja nicht, aber es kann dann sehr konkret werden. Die Deutsche Umwelthilfe hatte ja mit ihr Verbandsklagerecht jetzt benutzt und ist aktuell vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig da bestätigt worden. Es müssen bis 2030 65% des CO2-Ausstoßes im Vergleich zu 1990 verringert werden. Das ist schon sehr seltsam, weil nach der Wiedervereinigung hat Deutschland als großes Flächenland schon gewaltige Einsparungs- und Umweltschutzziele erreicht. Und das jetzt noch zu toppen, das ist schwierig zu erreichen. Also das Bundesverwaltungsgericht hat da mit seinem Urteil so einen Rahmen vorgegeben, der natürlich einen riesigen Rattenschwanz an weiteren juristischen und wirtschaftlichen Folgen haben kann. Und mein Namensvetter, der Journalist Axel Bojanowski von der Welt, hat das sehr schön formuliert. Er hat gesagt, wir Deutschen stecken in einem Klimagefängnis.
Man versucht auch mit Klagen Unternehmen für globale Klimafolgen haftbar zu machen. Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung für Unternehmen? Also kann ich als Unternehmer in Deutschland rechtlich und wirtschaftlich im Standort Deutschland überhaupt noch vernünftig planen? Also spricht das überhaupt noch jemanden an?
Das kommt auf die Branche an. Ich hatte gestern noch ein Interview mit Winfried Stöcker gesehen. Das ist ja der Pharmaunternehmer aus Lübeck. Und der meinte, er selber sei jetzt nicht so betroffen als Laborchemie-Medizinunternehmer, aber er verwies dann auf andere Unternehmen, die sehr viel elektrische Energie benötigen oder sehr viel Gas. Und diese Firmen in Deutschland mittlerweile stehen auf sehr sandigem Boden, der unter ihnen droht wegzurutschen. Wenn sie Manager sind, was machen sie dann? Sie gehen nach Ungarn, Polen, oder verlassen gleich den Kontinent. Der Witz ist, also gerade wir Deutschen sind Umweltschutz-Weltmeister. Deutsche Arbeitsplätze sind besonders CO2-arm. Und wenn jetzt ein deutscher Arbeitsplatz nach Ungarn wandert, zack, haben sie dort vielleicht eine Verdopplung der Emissionen. Mit anderen Worten, diese Klimaschutzgesetzgebung sorgt für das Gegenteil.
Und das Ganze wird natürlich noch unterfüttert mit dem Bundesverfassungsgericht, das so argumentiert, dass man künftige Generationen schützen muss. Was passiert, wenn ich in dieses Fahrwasser komme? Also wenn ich anfange, so zu argumentieren, dann kann ich ja damit eigentlich alles begründen, oder?
Ja, es gab ja Kritiker, die haben ganz klar gesagt, hier wird Klimaschutz, eine recht abstrakte und äußerst umstrittene Sache, prioritär gesetzt und alle anderen Bürgerrechte, die werden dann nachrangig behandelt oder gar nicht mehr beachtet. Das lädt natürlich dann die Profiteursklasse ein, da zu machen, was sie wollen. Und durch dieses Verbandsklagerecht für Lobbyunternehmen, anders kann man es nicht nennen, wie die Deutsche Umwelthilfe, sind da Tür und Tor geöffnet. Also ich sehe das mittlerweile so, dass das Ganze eine Reaktion auf den Unmut der Bevölkerung ist, die immer mehr von dem Klimaschutzgedanken abgeht, weil sie es nicht mehr glaubt. Es gibt wissenschaftlich viel zu viele Widersprüche. Die wirtschaftlichen Verarmungsfolgen sind für immer mehr Menschen spürbar. Und deswegen versucht die Profiteursklasse in Deutschland bzw. in den westlichen Ländern nach Möglichkeit formaljuristisch ihre Pfründen zu sichern. Und genau das ist hier passiert. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes sichert die Pfründen einer kleinen Profiteursgruppe. Selbst wenn eine AfD-Regierung irgendwann als Seniorpartner in Berlin im Amt säße, die könnten diese formaljuristischen Veränderungen oder jetzt das Klimagefängnis, wie Bojanowski es so schön ausdrückt, nur in jahrelanger mühevoller Kleinarbeit wieder auflösen. Mit anderen Worten, durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind die Einkünfte von Klimaforschern, Klimaunternehmen, Klima-NGOs auf Jahre gesichert.
Wie beeinflusst die zunehmende Klimajustiz, wenn wir sie jetzt mal so nennen, die demokratische Entscheidungsfreiheit von künftigen Regierungen? Also das ist ja absehbar, dass auch andere Regierungen juristisch große Probleme damit haben werden, auch wenn sie vielleicht ganz andere Ziele hat.
Naja, es gibt ja schon seit geraumer Zeit die Kritik, dass wir uns nicht mehr in einer Regierungsdemokratie befinden, wo die Regierung alle 4 Jahre abgewählt werden kann. Und dann kann auch eine Wende eintreten, falls nötig, sondern wir befinden uns mittlerweile in einer Gerichtsdemokratie, wo das Bundesverfassungsgericht oder jetzt in diesem Fall das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich die Alltagspolitik macht. Das ist eine ganz klare Entdemokratisierung. Die Politik muss das Primat haben und die Politik muss durch Wahlen laufend kontrolliert werden. Und da gibt es an allen Ecken und Enden immer mehr demokratischen und rechtsstaatlichen Abbau. Beziehungsweise der Rechtsstaat wird nur noch dazu benutzt, wie im vorliegenden Fall Interessensgruppen zu bedienen.
Jetzt wollen wir die Systeme mal so ein bisschen zusammenführen und die USA und Deutschland und auch die Folgen der unterschiedlichen Politik zu vergleichen und zu beleuchten. Also für die USA geht es vor allem um Energieverfügbarkeit und nationale Souveränität. Das wurde auch betont. Welche industriepolitischen Vorteile ergeben sich denn von der Loslösung vom CO2-Mantra ganz konkret?
Naja, die ganze Industrie in den USA, die auf fossilen Energien beruht, die kann jetzt sich frei entfalten und mit den Chinesen konkurrieren und mit den Indern, also mit den aufsteigenden sogenannten Schwellenländern. Deutschland hingegen befindet sich durch dieses Klimagefängnis immer mehr nicht nur in den Fängen unserer eigenen NGOs, sondern auch immer mehr in den Fängen der weltweiten Konkurrenz. Wir dürfen nicht vergessen, dass die überstrengen Regeln, die wir hier haben, am anderen Ende der Welt dann die Wirtschaft stärken. Und Deutschland wird dann irgendwann zu einer wirtschaftlichen Kolonie ferner Länder werden. Das sagen ja auch viele Kritiker, dass vor allem China die europäische Klimagesetzgebung auch schon dazu nutzt, sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Also wir sind ja auf einem sehr, sehr schlechten Weg, der vor allem die untere Hälfte der deutschen Bevölkerung allmählich in die Verarmung treiben wird.
Die Bevölkerung verarmt, aber andere machen sich die Taschen voll. Kann man davon ausgehen, dass der sogenannte Klimawandel in Wahrheit auch eine riesige Geldumverteilungsmaschine ist? Also wer wird nach Trumps Entscheidungen arm und wer wird reich? In Deutschland haben Sie es ja schon gesagt, es sind die Lobbygruppen für Windkraft und ein paar Elektromotörchen, die noch hier geblieben sind, aber in den USA?
Naja, Trump ist zwar Milliardär und wird in europäischen Medien gerne so als der elitäre Bonze dargestellt, der nur seine Milliardärsfreunde unterstützt. Die Klimaentscheidung mit dem Endangerment Finding von jetzt gerade aktuell zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Trump ist zwar selber Milliardär, fördert aber eher den Mittelstand und ist damit für den Aufbau des Volksvermögens in den USA goldrichtig. Das Argument, dass er ein elitärer Politiker sei, das trifft dann eher auf die Kritiker hier in Europa zu. Die machen eine elitäre Politik.
Abschließend würde mich noch interessieren, wenn wir das Ganze selber zurückdrehen wollen, könnte eine deutsche Regierung einfach hergehen und so wie Trump per Dekret CO2 für harmlos erklären und damit eigentlich dieser ganzen Klimajustiz auch die Grundlage entziehen und dann die Karten damit neu mischen?
Naja, die USA haben dieses Präsidialsystem. Deutschland hat ein Kanzlersystem, das dem Regierungs- und Staatschef da deutlich weniger Möglichkeiten einräumt. Und das wiederum hat für Deutschland den Nachteil, dass die Gerichte dann eben sehr viel mehr Macht haben. Und wenn sich da im deutschen Justizwesen gewisse Ideologien ausgebreitet haben oder auch eine Korruption, dann gibt es nach meiner Ansicht keine einzelnen Politiker wie den Kanzler oder Minister, die da allzu viel Spielräume haben, dagegen vorzugehen. Das Abflauen der Begeisterung im Volke für die Klimaschutzpolitik, die sorgt gerade dafür, dass die Profiteursklasse da verstärkt formaljuristisch vorgeht. Und egal, welche Regierung dran wäre, rechts, links, blau, grün, rot, die sind nicht in der Lage, das so schnell zu knacken. Also wir sind da auf einem sehr totalitären Weg, der mithilfe formaljuristischer Tricks geebnet wird.
Zwei Demokratien, zwei unterschiedliche Wege. Die USA bauen Regulierung ab und setzen auf Energieverfügbarkeit und Deutschland verschärft Klimaziele, flankiert von Gerichten. Ein Gespräch über dieses Thema war das mit Dr. Axel Robert Göring, Molekularbiologe und Mitarbeiter des Europäischen Instituts für Klima und Energie in Jena. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Wiederhören.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Blamage für die NATO. So zitierten Medien einen NATO-Kommandeur nach dem Großmanöver Hedgehog 2025 in Estland. 10 ukrainische Soldaten sollen es geschafft haben, 2 NATO-Bataillone innerhalb weniger Stunden mit Drohnen auszuschalten. 17 gepanzerte Fahrzeuge inklusive. Ist das ein Offenbarungseid westlicher Streitkräfte oder genau der Sinn einer Übung, nämlich Schwächen sichtbar zu machen, bevor es ernst wird? Über das, was wirklich passiert ist, über Details, über moderne Drohnenkriegführung und darüber, was das für die Einsatzbereitschaft der NATO bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Oberst AD Richard Drechsel, langjähriger Vorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes. Herr Drechsel, schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott allen Zuhörern.
Herr Drechsel, nehmen Sie uns mal ganz kurz mit. Was war Hedgehog 2025 überhaupt für eine Übung und was ist dort konkret geschehen?
Nach meinem Kenntnisstand war die Hedgehog 2025 in Estland eine Übung mit estnischen und britischen Soldaten, allerdings keinen aktiven Soldaten, sondern Reservisten. Reservisten mit Übungsbedarf. Zudem ein Truppenübungsplatz mit teils sumpfigem Gelände und mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten der Einheiten, die dort üben sollten. Also eine durchaus anspruchsvolle Ausgangslage, zumal eben, und darauf wird es ja rauslaufen, zumal eben auf der anderen Seite, also der Feinddarstellung, wie wir Soldaten sagen, eben erfahrene Ukrainer die Gegenseite bildeten, die nun mal Erfahrung hatten in ihrem Metier im Drohnenkrieg.
Wenn ein NATO-Kommandeur mit so drastischen Worten diese Übung bilanziert, ist das ein Alarmzeichen oder auch ein bisschen Provokation? Also so nach dem Motto, hallo, aufwachen.
Könnte man durchaus Zweiteres vorstellen. Dass die NATO-Truppen Übungsbedarf haben mit dem Stichwort Drohnenkrieg, das liegt ja nur auf der Hand. Niemand sonst wie die Ukrainer, vielleicht noch die Russen, haben derart Erfahrungen mit dem Drohnenkrieg gesammelt in den letzten Jahren, aus guten Gründen. Die Erfahrungen weiterzugeben und eben auch in das Übungsgeschehen einzuspielen, das ist ja nun gerade die Aufgabe, deswegen macht man ja die Übungen. Und die Soldaten darauf hinzuführen, auf diese völlig neue Gefechtsfeldsituation, die es heute gibt, mit einer Rund-um-die-Uhr-Bedrohung, mit einer Bedrohung, sobald ich meinen Kopf aus meiner Deckung strecke und vielleicht auch sogar in der Deckung, das ist eine zweifellos neue Situation. Aber das ist auch eine neue Situation für die Stäbe und für die Führer der Einheiten, die mit einer völlig neuen Situation eben auch konfrontiert sind. Zumal, davon ist auszugehen, die Handbücher der NATO-Truppen längst nicht alle so aktuell sind, so umgestellt sind auf die heutigen Randbedingungen, wie sie das sein sollten, wenn man in den Einsatz zieht. Dieses Übungsgeschehen hatte zweifellos eine tiefere Bewandtnis und viele gute Gründe sprechen dafür, diese Übungen zu machen.
Lassen Sie uns aber auch nochmal auf die Details dieser Übung, zumindest was darüber berichtet wurde, eingehen. Denn laut diesen Berichten haben sich die NATO-Truppen eben ohne ausreichende Tarnung bewegt. Die haben Fahrzeuge offen abgestellt. Also es wurden Grundregeln militärischer Gefechtsführung missachtet, denn Tarnen und Täuschen gehören zu den absoluten Basisfertigkeiten. Wie kann sowas eigentlich passieren? Sie haben schon angesprochen, es sind Reservisten gewesen. Da kann das ein oder andere vielleicht auch mal hinten runterfallen und muss auch aufgefrischt werden. Aber trotzdem, wie kann es sein, dass diese Basis da nicht gestimmt hat?
Wenn das denn zutrifft, was dort gesagt wird, was ich nicht bestätigen kann, wäre das zweifellos ein Fehler gewesen. Das ist ja im herkömmlichen Gefecht schon so gewesen, dass der Soldat möglichst Deckung aufsucht, dass er Tarnung nutzt, dass er sich nicht auf der Plane sozusagen frei bewegt. Das ist ja gar nichts Neues, das ist altes Militärwissen. In der heutigen Umgebung zumal hat das eine sehr viel höhere Bedeutung noch. Die Gründe haben wir schon angesprochen, in Zeiten, wo ständig Drohnen in der Luft sind, in Zeiten, wo von Lungenmunition auszugeben ist, sie nur darauf wartet, dass jemand den Kopf aus der Deckung streckt, wäre das ganz sicherlich ein eklatanter Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man übende Truppe ohne diese geringste Vorsichtsmaßnahme und ohne den Anhalt entsprechend sich zu verhalten in die Übung geschickt hat. Da fehlt mir die Vorstellung, dass man so übende Truppe, auch wenn es Reservisten sind, auf eine Übung schickt.
Besonders auffällig war eben die Geschwindigkeit der ukrainischen Kill Chain, heißt es heutzutage. Also Aufklärung, Datenverarbeitung, Angriff, Bekämpfung und Vernichtung innerhalb von Minuten. Ist die NATO da technologisch im Rückstand oder organisatorisch zu langsam?
Die Ukrainer leben jeden Tag mit dieser Bedrohung und stellen für die russische Seite natürlich selbst auch eine entsprechende Bedrohung dar. Die Ukrainer haben die Erfahrungen mit dieser Art von Kriegführung. Eine fundamentale Änderung der Bedingungen auf dem Gefechtsfeld und zwar in fast jeder Beziehung. Wir haben heute eine Situation, wo sie eine Frontlinie zwar noch haben, aber nicht so ohne weiteres unterscheiden können, ob auch nur eigene Soldaten diesseits der Frontlinie sind und auch jenseits der Frontlinie aus eigener Sicht gesehen. Die Situation ist die, dass der einzelne Soldat mehr oder weniger seinen Krieg führen kann. Er hat im Idealfall dieser Kriegführung eine Drohne, die in der Luft ist, die ihm Bilder liefert. Und mit diesen gelieferten Bildern kann der Soldat im Einzelfall entscheiden, was er angreift und was er eben auch nicht angreift. Das war früher eine Frage von Übermittlung von Zieldaten an Artillerie oder was auch immer für Kräfte dort in Frage kamen. Heutzutage kann der einzelne Soldat sozusagen im Kleinen auch den eigenen Krieg führen. Eine völlig neue Situation. Wenn man dort nicht die eigenen Truppen an der Leine hält, sozusagen, dann droht natürlich sogar das Friendly Fire, also das Schießen auf eigene Kräfte. Das ist eine durchaus anspruchsvolle Situation, die heute gegeben ist, die eines erhöhten Übungsbedarfs bedarf, die einen ganz hohen Aufwand verursacht in Bezug auf Kommunikation, die einen hohen Aufwand verursacht in Bezug auf die Stäbe, den Stäben die Voraussetzungen zu geben, dass sie überhaupt einen aktuellen Überblick über die Frontlinie halten können, etc. In der sogenannten Kill Chain, von der Sie sprachen, ist das nochmal drastisch extremer. Dort kann es tatsächlich so sein, dass eine dauerhafte Rund-um-die-Uhr-Bedrohung da ist, die der einzelne Soldat auch dann nur punktuell was entgegenzusetzen hat. Also das ist auch eine völlig neue Situation im Vergleich zum Ersten Weltkrieg, wo an der Schützenlinie natürlich auch höchste Vorsicht man walten lassen musste, aber eine Aufklärung rund um die Uhr und in jeder Ecke natürlich so nicht gegeben war.
Und wir erleben natürlich auch eine Neubewertung dieser immer hochgelobten klassischen gepanzerten Verbände, ohne das jetzt überinterpretieren zu wollen. Aber Sie haben es selber angesprochen. Sie sprachen von einer fundamentalen Änderung in der Gefechtsführung. Und wenn wir von Fundamenten sprechen, die verschoben oder neu aufgebaut werden müssen, dann müssen wir natürlich davon sprechen, dass das, und Sie haben die unterschiedlichen Ebenen schon angesprochen, von den Stäben bis runter aber zum kleinsten Schützen und zum neu ausgebildeten Rekruten, bis hin auch zu den Lehrgängen, wie die Leute ausgebildet werden, das muss alles einsickern. Und jetzt die Frage, wie schnell wird es gehen, Herr Drechsel?
Es wird zweifellos nicht schnell genug gehen, weil eben auch die Ausstattung der Truppe mit Waffensystemen, mit Kommunikationsmitteln und so weiter betroffen ist. Das dauert natürlich alles seine Zeit. Wir haben eine Lage, in der der Kampfpanzer aber nicht völlig deswegen aus seiner Rolle genommen werden kann. Wovon wir hier reden, ist ja der Stellungskrieg. Im Stellungskrieg war der Panzer noch nie das Mittel der Wahl. In dem Stellungskrieg nimmt man die Waffen des einzelnen Soldaten und hatte bisher die Artillerie, die aus der mittleren Entfernung wirken konnte, hatte vielleicht eine luftnahe Unterstützung. Der Stellungskrieg ist also dann eine besondere Situation, von der wir jetzt reden in Bezug auf die Ukraine. Die Stellungslinien zwischen den Russen und den Ukrainern sind ja in weiten Teilen der Front stabil und um nicht zu sagen stationär seit vielen Wochen und Monaten. Insofern, wenn es um einen NATO-Krieg gehen sollte, irgendwann mal, was wir nicht wünschen, wäre dort sicher eine andere Grundsituation da, nämlich eben, dass die NATO mit ihrer Luftüberlegenheit und mit ihrer weitreichenden Präzisionsmunition Möglichkeiten hätte, auf den Gefechtsstreifen einzuwirken und darüber hinaus auch in der Tiefe des Raumes. Diese Möglichkeiten hat die Ukraine nur sehr eingeschränkt. Es ist sehr wohl davor zu warnen, den Panzer als Beispiel komplett abzuschreiben, aber die Rolle, die ihm zugemessen wurde, auch zu Beginn des Ukraine-Krieges, um dort entscheidend zu wirken, die ist zweifellos nicht so wie gedacht. Die Bundeswehr und die Partnerarmeen stehen jetzt ganz klar vor der Verlegenheit, in möglichst kurzer Zeit die neuen Waffensysteme in möglichst großer Zahl einzuführen, die Drohnen, halbwegs autonome Waffen, eine Datensituation zu schaffen, dass man den Überblick hat über das Frontgeschehen etc., Aufklärung, Werkverbund und das zum Tragen bringen eben der einzelnen Kräfte. Und dabei den Überblick über das, was dort geschieht, nicht zu verlieren.
Und wie schnell kann man Fähigkeiten im Bereich Drohnenabwehr, elektronische Kampfführung, Datenvernetzung realistisch aufbauen? Also reden wir von Monaten, reden wir von Jahren oder von einem Jahrzehnt?
Wir reden ja von einem Neuaufbau der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist bis vor ein paar Jahren ja politisch als Einsatzarmee in weltweite Krisensituationen aufgestellt gewesen und hat jetzt wieder umgebaut zu werden, muss sich jetzt wieder umbauen in Landes- und Bündnisverteidigung. Dass das nicht über Nacht geht, das liegt auf der Hand. Einzelnen Einheiten diese neuen Fähigkeiten zu verleihen, das wird in Jahres-, zwei Jahres-, drei Jahresfrist gehen. Aber wieder neue zusätzliche Einheiten aufzubauen und denen diese Mittel alle an die Hand zu geben, die Einsatzvorschriften geändert zu haben in Bezug auf die neuen Gegebenheiten im Funkverkehr, im Datenverkehr, in der Ausstattung des einzelnen Soldaten runter bis zu ganzen Divisionen dorthin zu bekommen, das ist zweifellos eine Frage von Jahren, ohne dass man hier jemand schimpfen kann. Sowas geht nicht über Nacht. Es gibt kluge Leute, die sagen, für den Neuaufbau der Bundeswehr werden wir 10 und 15 Jahre brauchen. Jedenfalls, es wird daran gearbeitet. Sicher geht es nicht schnell genug, aber es ist einiges unterwegs. Dort ist auch die deutsche Industrie anzusprechen, die sich heftig müht, mit den neuen Möglichkeiten klarzukommen und Angebote zu machen, die auch aus dem Ukraine-Krieg lernt. Auch das ist nicht verwerflich, es ist nur logisch. Dort ist das, in Anführungszeichen, Labor was der Industrie, was den Militärs zeigt, was es geschlagen hat.
Militärische Übungen sollen ja auch Schwächen aufdecken. Könnte man sagen, wenn es schmerzhaft war, dann war es auch erfolgreich, also jetzt bezogen auf die Übung?
Es wird niemand in eine Übung gehen und darauf setzen, dass dort eine Blamage das Ergebnis ist. Das wird natürlich nicht die Absicht gewesen sein. Absicht dürfte gewesen sein, dass man den eingeteilten Kräften eine Situation vorstellt, mit der sie vielleicht noch nicht konfrontiert waren, ihnen aber natürlich die Handhaben zur Seite stellt in Bezug auf Ausstattung, in Bezug auf Ausrüstung, in Bezug auf Verhalten im Gefechtsfeld, was verantwortlich zu tun wäre. Dass man sie in die Situation hat reinlaufen lassen, nur damit ihnen gezeigt wird, was sie alles nicht beherrschen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das tut ein Soldat nicht.
Sagt Oberst AD Richard Drechsel und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke und für das Gespräch.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
Liebe Hörer, stellen Sie sich vor, eine 10. Klasse, monatelang wird gesammelt, geplant, geträumt von einer Reise in die USA. Und dann, kurz vor dem Abflug, kommt die Absage. Nicht wegen Geldmangels, nicht wegen Sicherheit, sondern aus Angst vor amerikanischen Grenzbeamten. Hören Sie dazu den Kommentar des Tages von Thomas Hartung.
Stellen Sie sich vor, eine 10. Klasse in Ulm, die monatelang spart, plant, träumt von einer Reise in die USA. Und dann kommt die Absage. Nicht wegen Geld, nicht wegen Terrorwarnung, sondern aus Angst vor der US-Einwanderungsbehörde ICE. Der Schulleiter formuliert es so: Man fürchte, Schüler, die nicht dem Bild eines Amerikaners entsprechen, könnten von maskierten Männern mit Waffen verhaftet und in Autos gezerrt werden. Nicht ganz so martialisch, aber ähnlich liest sich die Absage der Orchesterreise der Musikschule Bietigheim-Bissingen für die Gastornogebühren aus dem Steuersäckel anfallen. Das ist der Punkt, an dem aus schulischer Verantwortung pädagogische Hysterie wird. Ja, es gibt in den USA gerade eine harte Auseinandersetzung um Migration. Aber daraus abzuleiten, deutsche Schülergruppen mit gültigen Pässen liefen faktisch Gefahr, wie ein Schlepperkonvoi behandelt zu werden, ist eine Überdehnung, die ins Groteske kippt. Das Auswärtige Amt warnt nicht generell vor USA-Reisen. Jedes Jahr finden zigtausende Schüleraustausche und Studienfahrten problemlos statt. Die Fälle aus dem Südwesten zeigen etwas Grundsätzlicheres. Völkerverständigung ist bei uns zur Einbahnstraße geworden. Nach innen predigen Schulen gern Weltoffenheit, Toleranz, wir sind bunt. Sobald aber reale Begegnungen zur transatlantischen Freundschaft anstehen, mit Grenzbeamten anderen Rechtsordnungen, auch mit Zumutungen, zieht man die Notbremse und kleidet das in den Mantel der Fürsorge. Dahinter steckt eine doppelte Pädagogik. Im Inland heißt es, Grenzen sind schlecht, Nationalstaat ist verdächtig, Zugehörigkeit offen. Vielfalt ersetzt Bürgerstatus, Recht und Ordnung sind verhandelbar. An der US-Grenze dagegen besteht ein Land auf genau dem, was es als souveräner Staat tun muss. Zwischen Bürgern, Touristen, Visa-Inhabern und Illegalen unterscheiden und sein Einwanderungsrecht zuweilen hart durchsetzen. Für viele deutsche Pädagogen, die seit Jahren erzählen, Grenzen seien bloß soziale Konstrukte, ist diese amerikanische Normalität ein Schock. Statt sie zu erklären, wird sie dämonisiert. Aus Grenzbeamten werden maskierte Männer mit Waffen, aus Recht wird Bedrohungsfantasie. Die USA dienen als Projektionsfläche für alles, was man im eigenen Land nicht mehr aussprechen will. Nation, Grenze, Souveränität. So erzieht man Jugendliche nicht zur Mündigkeit, sondern zum Angstsubjekt. Wer lernt, dass schon der Anblick eines amerikanischen Uniformierten ein Grund ist, ganze Reiseprojekte abzusagen, wird später auch bei Polizeigerichten und Abschiebungen im eigenen Land vor allem Gefahr sehen, nicht Rechtsstaat. Gerade in der aktuellen Weltlage ist das fatal. Russland führt Krieg in Europa. China baut seine Macht in Asien aus. Islamistische Regime festigen ihre Gegenwelten. In dieser Lage bleibt die westliche Allianz bei allen Fehlern der Raum von Rechtsstaat und bürgerlicher Freiheit. Der persönliche Kontakt mit den USA war jahrzehntelang ein Kernstück westlicher Völkerverständigung. Schüleraustausch, College-Programme, Städtepartnerschaften. Die Botschaft lautet, um den Westen zu verstehen, muss man beide Seiten des Atlantiks kennen. Wer ausgerechnet jetzt symbolische Brücken in die USA kappt, sendet ein doppeltes Signal. Nach innen, dass man die eigene Jugend vor dem Westen schützen müsse. Nach außen, dass man die Westbindung selbst nur noch als Problem begreift. Und da wird ein Schüleraustausch nicht mehr eine horizonterweiternde Reise in eine befreundete Demokratie, sondern zur unverantwortlichen Risikomission in ein Sicherheitsregime. Die Verantwortung der Schule wäre eine andere. Die Welt erklären, wie sie ist, mit ihren Brüchen, ihren Ambivalenzen. Schülern zumuten, andere Rechtsordnungen zu erleben, statt ihnen Horrorgeschichten zu erzählen. Zugleich klar benennen, wo Behörden versagen, wo Gewalt eskaliert, aber ohne daraus ein Feindbild gegen ganze Staaten zu basteln. Eine Generation, die Amerika nur noch als Netflix-Kulisse, als Nation bildungsferner Waffennarren und fremdenfeindlicher Hinterwäldler, als moralisches Problem oder gar als Sicherheitsrisiko kennenlernt, verliert den Sinn für die reale Ordnung der Welt. Völkerverständigung bedeutet in diesem Ungeist dann nicht mehr wechselseitige Anerkennung, sondern Distanzierung im Namen höherer Moral. Völkerverständigung aber lebt von Begegnung, nicht von betreutem Fürchten. Wenn deutsche Schulen USA-Reisen aus politisch aufgeladener Angst streichen, dann sagt das weniger über die Gefährlichkeit Amerikas als vielmehr über den Zustand unserer Pädagogik.
Das war der Kommentar des Tages von Thomas Hartung. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 18. Februar 2026. Ich habe noch einen Programmhinweis für Sie. Im Dreiländereck geht es diesmal um ein kleines Kürzel mit großer Wirkung, nämlich den Doktortitel. Statussymbol in Deutschland, gern auch im Ausweis präsentiert, in Österreich mitunter doppelt geführt, Doktor, Doktor als gesellschaftliches Aushängeschild und in der Schweiz eher nüchterne Berufsbezeichnung. Was sagt das über Mentalität, Selbstverständnis und akademische Kultur in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Darüber diskutiert Burkhard Müller-Ulrich mit seinen drei Ländergästen im Dreiländereck heute um 8 Uhr, 14 Uhr und 21 Uhr. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.